Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Ja, da war der Jubel groß bei denjenigen, die das Rennen im Kampf um den Titel Exzellenzuniversität gemacht haben. Gestern Nachmittag wurden sie ja bekannt gegeben, die Gewinner. 10 Hochschulen und der Verbund aus den Berliner Hochschulen haben es geschafft. Was heißt das nun? Auf jeden Fall gibt's Fördergeld für die Auserwählten und sonst? Das Rennen um den Titel, wie die Exzellenzstrategie Forschung und Lehre verändert, das ist das Thema dieser Sendung und wir möchten auch von Ihnen wissen, Elite-Unis in Deutschland, bekommen wir die durch eine solche Exzellenzstrategie und wem ist damit geholfen. Vielleicht studieren Sie an einer unserer Elite-Universitäten oder lehren dort oder Sie haben sich bewusst eine kleinere ausgesucht. 00800 4464 4464, so die Telefonnummer, die Sie anrufen können, wenn Sie sich an dieser Sendung beteiligen mögen, kostenfrei. 00800 4464 4464. Ich bin Petra Enzminger. Schönen guten Tag. Es war schon eine lange Phase des Ringens und des Bangens. 19 Bewerber gab es, die in den Genuss der Exzellenzförderung kommen wollten. Seit gestern Nachmittag also wissen wir, wer die Auserwählten sind. Das Rennen um den Titel, wie die Exzellenzstrategie Forschung und Lehre verändert. Das Thema heute also in Campus und Karriere an diesem Samstag. Und mit dabei sind Dr. Eva-Maria Stange. Sie ist die Wissenschaftsministerin des Freistaats Sachsen, uns aus Dresden heute zugeschaltet. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Enzminger.
Lena Engel ist bei mir im Studio. Sie ist AStA-Vorsitzende an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn. Begrüße Sie herzlich.
Hallo.
Professor Dr. Oliver Kraft ist uns aus Karlsruhe zugeschaltet. Er ist Vizepräsident für Forschung des Karlsruher Instituts für Technologie, kurz KIT. Schönen guten Tag auch Ihnen.
Ja, guten Tag.
Und etwas später in der Sendung werden wir auch noch mit Martina Brockmeier sprechen, der Vorsitzenden des Wissenschaftsrates, der bei der Vorentscheidung maßgeblich verantwortlich war. Berlin, da haben wir eingangs den Jubel gehört. Der Berliner Verbund aus Humboldt-Universität, Technischer Universität, Freier Universität und der Universitätsmedizin Charité ist dabei. Meine Kollegin Claudia van Laak, die war beim Public Viewing zur Entscheidung, wer Elite-Uni wird. Und die Berliner, kann man schon sagen, die waren siegesgewiss.
Sekt gibt's schon vor 16 Uhr, also bevor die Entscheidung verkündet wird. Mit Selters wollen sich die siegesgewissen Berliner erst gar nicht abgeben, ist doch ihre Exzellenzstrategie eine ganz besondere. Ein gemeinsamer Antrag von Freier Universität, Humboldt-Uni, Technischer Universität und Charité. Als Anja Karliczek den Berliner Sieg verkündet, bricht der Jubel los. Die sonst eher schaumgebremsten Unipräsidenten springen von ihren Sitzen, umarmen sich. Wir freuen uns jetzt ein Loch in den Bauch, sagt Sabine Kunst, Präsidentin der Humboldt-Uni. Eine ungewöhnliche Wortwahl für eine oft spröde wirkende Wissenschaftlerin.
Nach 3 Jahren Arbeit haben wir es tatsächlich gerockt. Und das...
Auch Beatrix Schramm, Präsidentin der IHK, ist zum Public Viewing gekommen. Eine super Nachricht, auch für die Berliner Wirtschaft, freut sie sich.
Für die Wirtschaft bedeutet das, dass wir noch attraktiver geworden sind für Nachwuchskräfte, noch attraktiver geworden sind für die wichtigen und bedeutenden Professoren und damit noch attraktiver geworden sind, auch für Unternehmen, die sich hierher orientieren wollen.
Das ist kein Preis für uns, das ist ein Arbeitsauftrag, sagt FU-Präsident Günther Ziegler, jetzt schon wieder ganz ernsthaft. Das Ziel, Berlin soll ein integrierter Forschungsraum werden, gemeinsam mit der gesamten Stadt.
Und die gesamte Stadt heißt eben nicht nur die Universitäten und die Charité, sondern heißt auch die außeruniversitären Institute. Das heißt, das zu nutzen, was wir in Bibliotheken und Sammlungen haben, aber eben auch den Dialog mit der Stadtgesellschaft, auch mit der Wirtschaft und Industrie. Und insofern ganz Berlin als Wissenschaftsmetropole hinzukriegen und eben auch nach außen sichtbar zu machen.
Sagt's und schreitet ans DJ-Pult. Ein Titel: First we take Manhattan, then we take Berlin.
Die vier Berliner Partnerinnen haben sich im Bund-Länder-Wettbewerb Exzellenzstrategie also gemeinsam im Verbund beworben und sind damit durchgekommen. Claudia van Laak hat die Stimmung dort eingefangen, die gelöst war natürlich nach all den Anstrengungen. Eva-Maria Stange, auch Dresden durfte ja gestern jubeln. Die Technische Universität hat es geschafft. Die Erleichterung dort vermutlich entsprechend groß. Wie ist da Ihre Gefühlslage als Landeswissenschaftsministerin?
Also wir haben nicht nur gejubelt, sondern wir waren wirklich auch erleichtert gewesen nach den Monaten der Anspannung. Und es sind ja nicht nur, wie wir gerade im Beitrag gehört haben, 3 Jahre Arbeit, sondern hier hängt fast ein Jahrzehnt Arbeit dran, bis man überhaupt auf dieses Treppchen hochgekommen ist. Und von daher waren wir gestern sehr erleichtert, alle.
Jahrzehnt der Arbeit, sagen Sie, aber natürlich vor allen Dingen die zurückliegenden 3 Jahre und dann auch dieses Jahr waren vermutlich so der Endspurt. Wie ist das da abgelaufen? Wie haben Sie das erlebt?
Also ich war ja mit dabei, als es darum ging, schon die Forschungscluster zu verteidigen und habe die Wissenschaftler ungeheuer angespannt und ernst erlebt, ihre Forschungsergebnisse vorzustellen und natürlich auch die Vision in ihren Forschungsclustern. Das war ja die erste Stufe, die man nehmen musste, dass man 2 Forschungscluster einwirbt. Und dann ging es nahtlos, also eigentlich schon überlappend daran, den Antrag für die Exzellenzuniversität zu stellen, ohne dass man wusste, ob man die Forschungscluster eingeworben hatte. Aber in dieser Vorahnung begann die Arbeit an dem großen Antrag und da musste alles bedacht sein. Und am spannendsten war eigentlich die Phase der Vorbereitung für die Begehung, als die Exzellenzkommission dann gekommen ist, die Expertenkommission, und alle in der Universität ja darauf gewappnet sein mussten, gefragt zu werden zu Themen in der Universität. Und das hat viel Vorbereitungsarbeit dort gekostet.
Es kamen Juroren an die Hochschulen, die sich beworben haben. Das haben Sie gerade beschrieben. Sie sprechen von einer starken Anstrengung, die ja vermutlich auch ordentlich Kräfte gebündelt hat. Was würden Sie sagen, was hat das bereits jetzt schon verändert?
Also das Wichtigste ist, glaube ich, dass eine ganze Universität mitgezogen wird. Und hier in Dresden ist es ja noch anders. Hier sind nicht nur die Universitäten, sondern es sind 28 außeruniversitäre Einrichtungen, die mit der Universität kooperieren im Dresden-Konzept. Das ist ein großer Wissenschaftsverbund, der eigentlich der Kern der Bewerbung auch darstellt. Und von daher ist die Anstrengung auch das, was man vorhat mit der Universität, die strategischen Möglichkeiten, die ihnen gegeben werden, auch zu Papier zu bringen und klug zu Papier zu bringen. Und da geht es eben nicht nur um Forschung, sondern da geht es auch um Lehre, da geht es um Transfer in die Gesellschaft. Also alle Felder, alle Aufgabenfelder der Universität müssen beleuchtet werden.
Also das heißt, man muss einerseits die Kräfte bündeln, aber auch andererseits eben nach rechts und links gucken, wo kann ich möglicherweise noch ja auch Kraft mit hinzunehmen und uns noch attraktiver machen. Ist das so? Also man muss so ein bisschen sich besser aufstellen, auch in der Breite und im Fokus?
Also wichtig ist, ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass die gesamte Universität und alle Partner wissen, worauf es ankommt und wo man hin will. Und das ist neben der Forschungsexzellenz und einer guten strategischen Aufstellung für die Qualität der Lehre, ist das zentrale Ziel. Und das, wir haben uns ja, also die Universität hat sich ja 3-mal beworben. Beim ersten Mal ging das schief, weil es nicht gelungen war, die Universität als Ganzes mitzunehmen. 2012 war man dann schon besser vorbereitet und konnte den ersten Sprung schon machen. Die TU Dresden wurde schon Exzellenzuniversität. Und diesmal ging es darum, zu zeigen, was man erreicht hat. Also während es 2012 noch die Vision war, die bewertet wurde, ist es jetzt der Status quo gewesen. Und das ist schon ein großer Unterschied.
Und wie bedeutend ist es jetzt, dass dieser Titel vergeben wurde an die TU Dresden für das Land auch als Landesministerin? Was würden Sie sagen?
Also erstmal ist es für uns als Sachsen natürlich ungeheuer wichtig gewesen, auch als ostdeutsches Land zu zeigen, dass es eine ostdeutsche Universität auch schaffen kann, wenn sie sich anstrengt und wenn sie die Kräfte bündelt. Und wir haben in den fast 30 Jahren enorm viel in unsere Wissenschaft investiert, nicht nur in die Universität, sondern auch in außeruniversitäre Forschungseinrichtungen. Und hatten natürlich die Hoffnung, damit auch in so einem Wettbewerb auch mitpunkten zu können. Und es ist für uns auch wichtig, weil wir dadurch die Attraktivität, die Sichtbarkeit der Universität, und das darf man nicht unterschätzen, im internationalen und im nationalen Maßstab stärken können. Das heißt, internationale Wissenschaftler, Studierende anwerben, junge Nachwuchswissenschaftler zu gewinnen. Und das kriegt man nur, wenn man die entsprechende Sichtbarkeit und Exzellenz hat.
Und wir sprechen auch noch darüber, dass es ja auch eine besondere Bedeutung hat jetzt als TU Dresden, die einzige Hochschule aus dem Osten. Professor Oliver Kraft, von Ihnen weiß ich, dass Sie Auf und Abs auch schon gewöhnt sind als Vizepräsident Forschung. Da müssen Sie selber ein bisschen lachen, des Karlsruher Instituts für Technologie. Erst einmal Glückwunsch zum Titel.
Ja, vielen Dank.
Wie wurde bei Ihnen gestern gefeiert? Das müssen Sie uns noch verraten.
Ach, relativ bescheiden, würde ich sagen. Also wir sind sozusagen froh, wieder zurück zu sein. Sie haben ja schon darauf angespielt. Wir waren ja bei den allerersten drei, die 2006 ausgewählt worden sind, dabei und waren dann 6 Jahre sozusagen, hatten das Siegel der Exzellenzuniversität und dann in der zweiten Runde eben nicht mehr. Und dementsprechend haben wir uns jetzt sehr gut vorbereitet, sehr viel Arbeit geleistet. Ich glaube, Frau Stange hat viele Elemente, die auch auf uns zutreffen, schon beschrieben. Und haben dann in der großen, ja, sehr gemeinschaftlichen Aktion und Vorbereitung das geschafft. Und aber so gesehen sind wir da sehr bescheiden geworden, glaube ich, weil wir eben die Auf und Abs dieses Wettbewerbs schon kennengelernt haben.
Das kann man vielleicht auch noch mal kurz zum Hintergrund für unsere Hörerinnen und Hörer geben. Das KIT entstammt ja einer Fusion aus Uni und Forschungszentrum Karlsruhe. Das ist 10 Jahre her, dass Sie da fusioniert sind. Ja. Und 3 Jahre später waren Sie dann mit einem Clusterprojekt bzw. Projektanträgen gescheitert. Der Exzellenzstatus ist damals verloren gegangen. Wie groß war dann die Erleichterung tatsächlich, dass es jetzt wieder geklappt hat?
Ach, ich weiß es gar nicht. Also wir haben, glaube ich, ein ganz tolles Konzept geschrieben und die sozusagen das auf die Stärken abzielt, die aus der Fusion entstehen. Sie haben drauf angespielt, sozusagen die Landesuniversität Karlsruhe ist fusioniert vor 10 Jahren mit dem Forschungszentrum Karlsruhe, das eine Bundeseinrichtung ist, was einzigartig ist im deutschen Wissenschaftssystem. Und sowohl in dem Beitrag in Berlin als auch Frau Stange hat es für Dresden angesprochen. Ich glaube, ein ganz wichtiges Element dieses ganzen Wettbewerbs ist eben, die universitäre und die außeruniversitäre Forschung enger zusammenzubringen. Und da haben wir natürlich schon einen sehr großen Schritt geleistet. Und ich glaube, mit dem Konzept, ganz unabhängig jetzt davon, dass wir gestern erfolgreich waren, wären wir auf dem Weg einfach weitergegangen. Aber trotzdem freuen wir uns natürlich. Aber ich würde gar nicht so sehr von Erleichterung sprechen, sondern einfach von zusätzlichem Rückenwind auf dem Weg, auf den wir uns gemacht haben.
Und es klingt fast so, als hätten Sie genauso damit gerechnet, dass es nicht klappt.
Ja, ich meine, sagen wir mal so, ich meine, das ist ein enger Wettbewerb gewesen. Wir kennen jetzt vielleicht die Details noch nicht, wie die Auswahl am Ende zustande kam. Aber wir sind, glaube ich, nicht als Favorit in das Rennen gegangen. Von daher waren wir für beide Szenarien vorbereitet. Mein Chef, der Präsident, hatte bei der Rede dann gesagt, er hat 2 Manuskripte im Sakko, 1 links, 1 rechts. Das zeigt es, glaube ich, schon.
Ein mehrjähriges Erfahren, wir haben es schon angesprochen. Juroren kamen auch zu Ihnen. Wie war das dann an der Uni selbst?
Das war, also die Auftaktveranstaltung, vom Ablauf war es eben so, dass man zunächst, waren wir zumindest in einem großen Hörsaal, hatten also 300 Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft, aus der Verwaltung im Hörsaal sitzen und die Juroren, und haben uns vorgestellt und haben Rede und Antwort gestanden als Präsidium. Und diese Auftaktveranstaltung, die habe ich unheimlich intensiv wahrgenommen. Es war fast ein Knistern im Raum zu spüren, weil eben nicht nur die Gutachter gespannt zugehört haben, sondern eben auch eben die Kolleginnen und Kollegen aus dem KIT. Und das hat so einen, glaube ich, schon einen Gemeinschaftsmoment erzeugt, der uns dann auch die weiteren beiden Tage irgendwie getragen hat. Und wir hatten nach der Begutachtung das Gefühl, so wie man aus einer Prüfung vielleicht rausgeht und sagt, ich habe mein Bestes gegeben und jetzt müssen die anderen entscheiden, was draus wird.
Auch die Uni Bonn hat es geschafft und die Freude bei den Studierenden entsprechend groß, ist natürlich die Frage, Lena Engel. Im Vorfeld hat es schon viel Kritik an dem ganzen Verfahren von Studierenden gegeben. Sie sind die Vorsitzende des Allgemeinen Studentenausschusses an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn. Wie haben Sie da reagiert gestern?
Also wir haben auf jeden Fall erstmal gratuliert, natürlich dem Rektorat, allen Beteiligten, aber auch alle Doktorandinnen, alle Doktoranden, die da irgendwie beteiligt waren, die Studierenden. Das ist auf jeden Fall auch Gratulation wert. Das sind sehr viele Ressourcen und Anstrengungen eingegangen in diesen Prozess und das muss man auch anerkennen. Aber ich denke, die Kritik, die von Seiten der verfassten Studierendenschaften da immer wieder aufgebracht wird, ist halt grundsätzlicher Natur, eben dass es ein Wettbewerb geschaffen wird, ohne aber die allgemeinen Voraussetzungen einer ausfinanzierten Universität zu schaffen zuerst.
Im Vorfeld hat es Kritik gegeben, ich habe es gesagt, an der Exzellenzstrategie, auch an der Vorgängerversion der Exzellenzinitiative von Seiten der Studierenden. Das ist jetzt ein Punkt, dass man sagt, erstmal muss man die Lehre auch fördern, man muss gleiche Voraussetzungen schaffen. Aber an sich zu wissen, man studiert jetzt an einer Elite-Uni und das tun Sie ja jetzt seit quasi heute. Was ist das für ein Gefühl? Würden Sie sagen, schon eins, vielleicht nicht das Verkehrteste?
Ich muss sagen, für mich hat sich jetzt erstmal das Gefühl nicht verändert. Ich glaube, für alle weiteren Studierenden ist es natürlich eine spannende Sache, wenn man überlegt, an welcher Uni schreibe ich mich ein. Vielleicht geht das in die Überlegung da immer mit ein und ist dann vielleicht auch ein gewisser Pull-Faktor. Aber für mich ist erstmal, denke ich, dasselbe Gefühl wie vor 2 Tagen noch.
Kritik hat es ja durchaus auch von Professorenseite gegeben. Einer der schärfsten Kritiker vielleicht, der Wissenschaftler Günter Roth von der Uni in Freiburg, der gerade erst wieder in einem Interview den Kampf der Unis um den Titel als Theaterspiel bezeichnet hat. Professor Olverkraft, wir kommen da gleich auch noch mal ein bisschen intensiver drauf, wie das Ganze abgelaufen ist. Sie haben das Verfahren mit durchlaufen. Ist da was Wahres dran? Also wird den Juroren auch so manches vorgespielt beim Besuch an der Uni?
Naja, also vorgespielt würde ich nicht sagen, also weil man kann keine Potemkinschen Dörfer aufbauen in so einer Begutachtung und ich glaube, das gilt für jede wissenschaftliche Begutachtung, das merken die Gutachterinnen und Gutachter einfach. Aber natürlich präsentiert man sich von seiner besten Seite an der Stelle. Aber ich glaube, auch so wie das Ganze aufgezogen war, war das ja gar nicht steuerbar durch die Präsidien oder die Rektorate, weil da gab es Gruppen, bei denen die Gutachterinnen und Gutachter mit Angehörigen der Hochschuleinrichtung zusammensitzen, da auch Studierende, Doktoranden, wo kein hochschulleitendes Mitglied im Raum ist und da wird dann gefragt. Und dann denke ich mal, das sind dann auch genau die Momente, in die Gutachter dann eben auch auf den Zahn fühlen können, was ist Theater, was ist echt. Und von daher glaube ich, ist diese Kritik halte ich für überzogen.
Eva-Maria Stange, man hört Sie im Hintergrund immer zustimmend sich äußern als sächsische Wissenschaftsministerium. Wie haben Sie das erlebt? Also würden Sie sagen, die Kritik geht am Tatsächlichen vorbei?
Also mit Theaterspiel hat das nun wirklich gar nichts zu tun. Natürlich haben sich die Wissenschaftler, hat sich das Rektorat vorbereitet auf die Fragen, auf die Begehung. Das war schon bei den Clustern so. Und wenn ich eine bestimmte Zeit, ich war bei allen Clusterbegehungen dabei, also bei den Vorstellungen dann, und auch bei der Begehung der Universität gab es ja eine Phase, wo wir als Minister und der Ministerpräsident dabei gewesen ist. Und durch die Art und Weise der Begehung war es überhaupt nicht möglich, den Gutachtern irgendetwas vorzuspielen. Das wäre sehr schnell aufgeflogen, das Ganze. Was man natürlich machen musste, man musste sich schon verständigen, wer ist für was zuständig, wer muss sich auf was vorbereiten, um aussagekräftig zu sein. Denn das schüttelt man ja nicht immer gleich aus dem Ärmel alles. Und bei den Clusterbefragungen ging es auch um die Zeit einzuhalten. Und also von daher ging es um eine gute Vorbereitung, das ist richtig, aber das ist was anderes als ein Theaterspiel, denn da spiele ich etwas vor, was nicht Wahrheit ist. Und das wird sehr schnell aufgedeckt.
Wir werden weiter sprechen auch über das Verfahren selbst. 00800 446 4464 ist die Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie sich beteiligen mögen. Noch einmal 00800 446 4464, kostenfrei können Sie uns anrufen. Vielleicht hören wir Sie dann gleich nach der Musik, wenn wir weiter sprechen werden über die Exzellenzstrategie der Bundesregierung. Die Entscheidung, wer zu den Exzellenzunis gehört, die ist gefallen. Sie können uns auch eine E-Mail schreiben, dann an campus@deutschlandfunk.de, gerne mit einer Rückrufnummer. Und Sie hören uns gleich wieder.
Everywhere.
Die Besten der Besten sollen mit zusätzlichem Geld noch besser werden. Die Idee hinter der Exzellenzstrategie. Seit gestern wissen wir, wer das Rennen um den Titel gemacht hat. Zwischen 10 und 15 Millionen für Einzelanträge und 15 und 28 Millionen Euro für Verbundanträge im Jahr werden die Auserwählten bekommen. Davon kommen 25% von dem Land, an dem die Uni sitzt. 75% kommen vom Bund. Die Strategie ist ja nicht ganz unumstritten und einen Punkt haben wir auch schon aufgegriffen. Christiane Habermals fasst uns jetzt noch einmal kurz zusammen, wie das Verfahren abgelaufen ist bzw. um was es bei der Strategie gehen soll.
Ziel der vor 14 Jahren ins Leben gerufenen Exzellenzinitiative war es, deutsche Forschung international wieder wettbewerbsfähig zu machen, Leuchttürme zu schaffen, die im Wettstreit um Spitzenforscher aus aller Welt mithalten können. Aus anfangs 3 Exzellenzuniversitäten wurden 11, ein Tribut an den deutschen Föderalismus. Rein wissenschaftsgeleitet sei das Auswahlverfahren, betont der Wissenschaftsrat, der für das Verfahren zuständig ist. Dennoch hat die Politik ein Wort mitzureden. In der Expertenkommission, die die letzte Auswahl trifft, sind neben 39 Wissenschaftlern auch mit jeweils 16 Stimmen die Wissenschaftsministerien von Bund und Ländern vertreten. Entscheidungen können nur gemeinsam getroffen werden.
Und mein Eindruck ist auch in den Ländern, dass uns klar geworden ist, dass es, wenn man es wissenschaftsgeleitet macht, dass man dann eben auch zu Ergebnissen kommen kann, dass man nicht dazu gehört. Und was eben einfach auch nochmal Stärke des Wissenschaftsstandortes Deutschland bedeutet,
erklärte für die Länder die Bremer Wissenschaftssenatorin Eva Quante-Brandt. Die Entscheidung ist dieses Mal von besonderer Tragweite, denn wer jetzt Elite-Uni wird, bleibt es wohl auch auf Dauer. Von 5 auf 7 Jahre ist die Förderdauer verlängert worden und auch danach genügt es, wenn die Universitäten erneut mindestens 2 Exzellenzcluster erfolgreich einwerben, die Mindestvoraussetzung für den Anspruch auf den Titel. Zurück bleiben die Verlierer, deren Exzellenzhoffnungen zerplatzen.
Die Informationen von Christiane Habermals aus unserem Hauptstadtstudio und am Telefon ist die Vorsitzende des Wissenschaftsrates, Professor Dr. Martina Brockmeier. Grüße Sie.
Guten Tag, Frau Enzinger.
Lassen Sie uns zunächst über den Ablauf in dieser Woche sprechen. Ab Dienstag lief das Auswahlverfahren, im Grunde genommen der Endspurt. Ja, wie froh sind Sie, dass das jetzt vorbei ist?
Natürlich sehr froh. Ich bin froh, dass wir nach dieser langen Zeit, wo wir uns auf das ganze Verfahren vorbereitet haben, jetzt zu einem Abschluss gekommen sind. Und dass das Ergebnis auch so ist, wie es ist, das möchte ich gleich eingangs auch sagen. Das hat mich alles sehr gefreut.
Das heißt, es ist genauso ausgegangen, wie Sie sich's gewünscht hätten?
Nicht von den, das sollte gar nicht bedeuten, dass die Ausgewählten unbedingt meiner Auswahl entsprachen. Nein, was mich sehr gefreut hat, ist, wie die Entscheidung gefallen ist und wie Politik und Wissenschaft sich gemeinsam diesem Ziel genähert haben und dann eine Entscheidung getroffen haben, die wir alle mittragen können und die vielleicht auch dazu beiträgt, dass diejenigen, die jetzt nicht gefördert werden, trotzdem mit diesem Ergebnis zufrieden sein können beziehungsweise es auch akzeptieren können.
Also Sie sprechen auch auf das an, was im Beitrag anklang, das ja immer wieder auch gesagt wurde, es sind politische Entscheidungen auch mit im Spiel, es ist nicht rein wissenschaftsgetragen, wie entschieden wird. Der Wissenschaftsrat war es ja, der seinen Vorschlag für die Förderung als Ampel vorbereitet hat. Kurz zum Hintergrund, Rot bedeutete auf gar keinen Fall, Grün auf jeden Fall und nur wer Gelb bekam, hatte überhaupt noch eine Chance. Wie schnell war man sich da in Ihrem Gremium einig, wer Rot, wer Gelb, wer Grün bekommt?
Ja, zunächst einmal, Sie haben eben gesagt, dass es nicht rein wissenschaftsgetragen war. Dem würde ich zunächst mal widersprechen.
War eine Kritik, die immer wieder zu hören war.
Ja, genau. Dieser Kritik würde ich zunächst mal widersprechen. Also dass die Entscheidung, die jetzt getroffen wurde, ist rein wissenschaftsgetragen und vielleicht können wir da gleich ja auch nochmal drauf eingehen. Sie haben mich jetzt aber gefragt, inwieweit diese Entscheidung schnell und einmütig getroffen werden konnte. Und wir haben eine sehr, sehr intensive Diskussion geführt über alle 19 antragstellenden Universitäten beziehungsweise 17 antragstellenden Universitäten und die 2 Verbünde. Wir haben sie sehr intensiv diskutiert und haben dann aber eine relativ schnelle Entscheidung treffen können und die auch dann letztendlich umgesetzt.
Ja, und dürfen Sie sagen, wie viele Bewerbungen auf Rot und wie viele auf Grün gestellt waren? Also über wie viel überhaupt noch zu entscheiden war dann am Ende?
Die Entscheidung, das kann man sicherlich sagen und es ist ja auch etwas, was Sie in der Presse entnehmen können. Also wir haben 11 Förderfälle, Förderempfehlungen vorgeschlagen der Exzellenzkommission und 8 Ablehnungen.
Das heißt, es gab eigentlich gar kein Spiel mehr für die Landesminister?
Die Entscheidung in der Exzellenzkommission, um das etwas detaillierter darzustellen, folgte 2 Quoren und die Wissenschaft musste in einem Quorum die Mehrheit, die einfache Mehrheit letztendlich vorliegen. Und die Politik musste eine Dreiviertelmehrheit mit in der Zustimmung haben. Und natürlich gab es da etwas zu entscheiden. Die Politik hätte unserem Vorschlag durchaus nicht zustimmen können. Aber sie hat die Größe und die Weisheit und auch die Würdigung gehabt, der Wissenschaft in diesem Fall zuzustimmen. Nicht ohne vorher auch eben sehr, sehr ausführlich sich über die Gründe zu informieren.
Das heißt, am Ende, als dann Politik und Wissenschaft zusammen saßen, wurde gar nicht mehr so hart gekämpft?
Ja, das kann man, glaube ich, sagen. Also ich glaube, die Entscheidung war eine sehr rationale, eine sehr auf wissenschaftsgeleiteten Kriterien basierende Entscheidung. Und die Politik hat sehr interessiert, mit großer Intensität diese Dinge diskutiert. Also so kann man das wohl sagen. Und diese Entscheidung, deswegen, weil sie auch, glaube ich, in dieser großen Detailtiefe möglich war, war es auch eine Entscheidung, die wir, glaube ich, alle sehr gut mittragen können.
Und Dr. Eva-Maria Stange, die ja auch zuhört, die Staatsministerin im Sächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, war gestern auch zugegen, hat dann möglicherweise gar nicht so sehr für die TU Dresden kämpfen müssen. Frau Stange, wie war das? Wie haben Sie das erlebt? Frau Stange ist offensichtlich gerade nicht in der Leitung. Aber dann schauen wir noch mal auf das Verfahren selbst. Frau Brockmeier, Sie haben es ja auch eingangs schon gesagt, Sie würden es gerne noch mal aufgreifen. Es gab einiges zu begutachten. Sie mussten sich die ganzen Bewerber ja auch anschauen vor Ort. Wie ist das für Sie gewesen? Beziehungsweise was haben Sie erlebt? Wie groß war da die Aufregung jeweils?
Also Sie haben ja in der Sendung auch selbst über die Ortsbesuche viel gesprochen. Lassen Sie mich das bitte ergänzen durch die anderen Dinge, die vielleicht auch noch eine Rolle gespielt haben.
Gerne.
Weil es ja nicht nur die Ortsbesuche waren. Es sind auch, die Universitäten haben Anträge geschrieben, in denen sie sich selbst und ihre Strategie für die Zukunft dargelegt haben. Also was sie selbst derzeit erreicht haben und wie sie sich auch als Universität darauf aufbauen, die Zukunft vorstellen. Das war die erste Grundlage. Darauf kam ein Ortsbesuch, den Sie ja auch schon in der Sendung angesprochen haben, mit 190 Gutachtenden insgesamt aus dem Ausland, also sehr große Beteiligung auch international. Und dann wurde ein Begutachtungsbericht geschrieben, der eben auf diesem Ortsbesuch basierte. Den haben wir dann nochmal zusammengefasst in einer Kurzbewertung vergleichend. Und das ist letztendlich in die Bewertung der Exzellenzkommission eingeflossen. All das ist wissenschaftsbasiert. Lassen Sie mich kurz ein Beispiel nennen. Wenn eine Universität ihre exzellenten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen vorstellt, dann sind die berufen worden. Die Berufungen basieren auf wissenschaftsgeleiteten Kriterien. Wir bauen also quasi von unten auf einer Struktur der Wissenschaftsgeleitetheit auf und beziehen solche Dinge mit ein. Und die Uni muss das natürlich zeigen und auf dieser Basis ist die Entscheidung gefallen.
Dennoch gibt es ja immer wieder die Kritik und eben auch eine, die zu hören war, dass die Juroren von den Rektoraten über das Gelände geführt wurden. Man schaut dann auf schöne Bauten, aber womöglich nicht hinter die Kulissen. Wir haben auch schon in dieser Sendung darüber gesprochen, dass man nicht von Schauspielerei reden kann, aber möglicherweise wird auch nicht immer alles deutlich für die Juroren. Ist es wirklich so einfach, den Zustand der Uni einzusehen als Juror? Also stimmen die Geräteausstattung, die Infrastruktur, wurden Professorenverträge verlängert, werden Studenten gut betreut? Das kann man ja auch nicht einfach so einsehen.
Nein, aber ich glaube schon, dass man mit einer Strategie, wie die Universität in Zukunft sich die Situation vorstellt, einen Baustein dafür liefert. Und Sie können bei so einem Ortsbesuch sehr gut feststellen, ob eine Strategie bottom-up aufgebaut ist. Das heißt, die Universität insgesamt in diese Strategie mit einbezogen wurde und die Zufriedenheit, die auch mit diesem Prozess innerhalb der Universität herrscht. Frau Stange hatte das ja auch schon mal ganz deutlich gemacht in der Sendung, dass man diese Komponenten, wenn man sie mit einbezieht, eben halt auch im Gespräch mit den einzelnen Personen, und Herr Kraft hat es, glaube ich, auch angesprochen, in Person mit den Studierenden, mit den Doktoranden, mit den Professoren, wenn sie sich im Einzelgespräch mit denen unterhalten, dann merken sie sofort, wenn da etwas nicht stimmt. Und wir haben ja auch sehr erfahrene Personen, die solche Gutachten vor Ort schon sehr, sehr oft gehabt haben, die das im Ausland kennen, die es vergleichen können, die bei 2, 3 Besuchen dabei waren. Auch da gibt es eine Vergleichmöglichkeit. Also ich denke, man ist sehr gut aufgestellt, um so eine Situation zu erkennen und dann auch zu sagen, das erscheint mir nicht konsistent oder das passt nicht in die Strategie oder so kann man das nicht aufbauen. Also das merkt man und das wird auch sichtbar.
Und Sie haben die Studierenden angesprochen, die, wir haben in der zurückliegenden Woche auch Beiträge gehört, zum Teil gar nicht wussten, dass ihre Universität ein Bewerber in der Exzellenzstrategie ist, die überhaupt nicht wussten, dass es da möglicherweise auch eine Begutachtung gab. Auf dem Campus war das ganze Verfahren wenig bekannt, zum Beispiel in München oder auch in Berlin. Lena Engel ist die Vorsitzende des AStA der Uni in Bonn, der nun gekürt worden ist zur Exzellenzuniversität. Haben Sie als Studentenvertretung etwas mitbekommen von der Begutachtung?
Ja, also in der Hochschulpolitik, in der studentischen Vertretung, wo man ja auch immer wieder in Rücksprache mit Rektorat und Verwaltung ist, war das immer wieder ein Thema. Und die Studierenden wurden auch aktiv aufgerufen dazu, an diesen Begehungen oder an diesen Fragen teilzunehmen. Trotzdem ist es so, dass, glaube ich, ein großer Teil der Studierendenschaft da nicht weitergehend informiert zu war oder es auch nicht wahrgenommen hat.
Aber Sie waren aktiv aufgefordert, sich zu beteiligen, sich auch zu Wort zu melden und auch hinzugehen, wenn so eine Begehung da war. Mhm. Was glauben Sie, warum hat das die Studierenden so wenig interessiert?
Ja, das ist mit vielen hochschulpolitischen oder halt an der Universität mit Entscheidungen einfach so, dass viele Studierenden nicht erreicht werden. Das hat wahrscheinlich unterschiedliche Gründe, aber diejenigen, die zum Beispiel jetzt an Instituten und Fakultäten mit diesen Clustern auch waren, die werden wahrscheinlich davon etwas mehr zum Beispiel mitbekommen haben, als jetzt jemand, der davon nicht betroffen war dann direkt.
00800 4464 4464 ist die Telefonnummer, die Sie wählen können, wenn Sie sich an dieser Sendung beteiligen mögen, wenn Sie also anrufen und sagen möchten, was Sie von diesem Thema auch halten, wie Sie die Elite-Universität den Gedanken empfinden. 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns eine E-Mail an campus@deutschlandfunk.de. Wir sprechen heute über die Frage, wie die Exzellenzstrategie Forschung und Lehre verändert. Und Eva-Maria Stange kann uns jetzt wieder hören, war kurzzeitig nicht in der Leitung, die Staatsministerin im sächsischen Wissenschaftsministerium. Wir haben angesprochen, wie dann das Auswahlverfahren im Endspurt ausgesehen hat, als Politik und Wissenschaft auch zusammengetreten sind. Und Martina Brockmeier, die Vorsitzende des Wissenschaftsrates, hat uns ein bisschen geschildert, dass es eigentlich relativ ruhig zugegangen ist, weil man eigentlich relativ klar wusste, wo man hin will. Haben Sie das auch so erlebt? Sie haben ja für die TU Dresden kämpfen müssen eigentlich.
Ja, also gekämpft haben wir im Vorfeld nicht bei der Entscheidung jetzt. Wir sind ja am Vorabend mit den Listen konfrontiert worden und man merkte richtig im Raum ein Ausatmen. Alle waren froh, dass die Expertenkommission, also die Wissenschaftler, eine Liste vorgelegt hatten, bei der es nicht wie bei den Clustern dann wirklich um nicht mehr wissenschaftsgeleitete Entscheidungen geht, sondern die Wissenschaft hat uns klare Entscheidungen vorgelegt. Das war schon das eine. Also wir hatten 11 grüne Fälle und 8 rote. Es gab also keine gelben, wo man hätte noch in die eine oder in die andere Richtung politische Erwägungen einbeziehen sollen. Aber, und das fand ich auch richtig, wir haben uns am nächsten Tag dennoch die Zeit genommen und jeden einzelnen Antrag von den Begutachtern vorstellen lassen, so dass dann auch Fragen gestellt werden konnten. Und ich will mal ein Beispiel nennen, was nicht trivial ist. Dresden ist die einzige ostdeutsche Universität und es wurde von meiner Kollegin die Frage gestellt, hat der Ostbonus eine Rolle gespielt? Weil das wurde ja immer mal korportiert, auch 2012 schon.
Das wäre ja auch ein fatales Signal gewesen, wenn gar keine Uni aus dem Osten mehr dabei
wäre. Das ist richtig, aber es wäre auch ein schlechtes Signal, wenn eine Universität wie die TU Dresden dann sozusagen mit diesem Ostbonus in die Kategorie der exzellenten Universitäten hinaufgehoben werden sollte. Und hier wurde aber von der Expertengruppe ganz eindeutig das negiert und es wurde gesagt, spielte keine Rolle in der Entscheidung. Das war auch für mich wichtig und ich glaube, das ist auch für die Universität und für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehr wichtig gewesen, dass man hier also nicht quasi einen Bonus bekommen hat, der nichts mit der Wissenschaft und nichts mit der Exzellenz der Universität zu tun hat.
Sprechen wir auch gleich noch mal intensiver darüber, was das eigentlich für eine Bedeutung auch für den Osten tatsächlich hat. Martina Brockmeier, jetzt haben wir es ja noch mal gehört. Sie haben vorgegeben, 11 grün, 8 rot. Das heißt, haben Sie vorbeugend für die Politik gar kein Spiel mehr lassen wollen, weil Sie die Diskussion vielleicht auch ein bisschen gefürchtet haben?
Also ich glaube, ganz sicher nicht. Also ich denke, man hätte sich sehr intensiv auch gerne mit der Politik auseinandergesetzt, aber diese Entscheidung war einfach so klar. Das ist einer der wichtigen Punkte, den ich nochmal mit rüberbringen möchte. Und auch die Politik hätte ja durchaus einen Spielraum gehabt. Sie hätte ja durchaus auch sich nicht einverstanden erklären können mit unserem Vorschlag. Und dann wäre die eine oder andere Option eben halt nicht durchgekommen. Also wir hätten sprich weniger als 11 Förderfälle in diesem Fall gehabt. Und das ist ein recht großer Spielraum, wenn man das nochmal bedenkt. Also insofern gab es da durchaus auch Möglichkeiten, sich anders zu entscheiden. Aber die Entscheidung war einfach so klar. Und das hilft letztendlich, und das war auch das, was ich meine, weil sie so klar war, glaube ich, hilft es auch allen Beteiligten, sich mit dieser Entscheidung einverstanden zu erklären, beziehungsweise sie einfacher zu akzeptieren. Wenn Sie wissen, dass Sie gerade noch nicht gefördert werden oder gerade, so wie Frau Stange das eben auch gesagt hat, aus irgendwelchen anderen Gründen in die Förderung hineingekommen sind, dann fällt es allen anderen sehr viel schwerer, das zu akzeptieren und diese Entscheidung zu akzeptieren. Und zu Frau Stange noch eine ganz wichtige Information. Wir hatten 190 Gutachtende, davon waren 90% aus dem Ausland. Und auch das Expertengremium bestand zu 90% von Personen aus dem Ausland. Denen sind politische Erwägungen in Deutschland zum ganz großen Teil ganz fürchterlich fremd. Die haben da gar nichts oder die können da auch nichts mit anfangen. Und insofern sind solche Kriterien ja auch schon mal ein Riegel, der vorgeschoben wird, um so etwas mit quasi in die Entscheidung mit einzubeziehen.
Und wir sprechen heute darüber, wie die Exzellenzstrategie Forschung und Lehre verändert, auch schon verändert hat. Wie würden Sie das zusammenfassen? Was hat das alles dann bereits verändert aus Sicht des Wissenschaftsrates?
Also mehrere Dinge. Einmal ganz wichtig zu betonen, alle 19 Universitäten, die angetreten sind, sind exzellent gewesen und haben sich in diesem Wettbewerb behauptet. Das ist eine Errungenschaft und alleine das Antreten in dem Wettbewerb war ganz wichtig. Nichtsdestotrotz hat diese Strategieentwicklung, die jede Universität im Wettbewerb für sich selbst entwickelt hat, auch Überlegungen und Kräfte freigesetzt, die weit über das hinausgehen, was wir jetzt in der Exzellenzstrategie sehen. Das wirkt in das breite Feld hinein. Herr Kraft hat vorhin angesprochen, dass es Partner gibt im Umfeld, oder Frau Stange war es, glaube ich, Partner im Umfeld, die kooperieren. Diese Kooperation im regionalen Bereich verändert die Wissenschaftslandschaft zum Positiven. Das ist ein wichtiger Faktor. Und man hat sich einfach sehr weitreichende Gedanken darüber gemacht, wie man in der Zukunft sich aufstellen will. Und dann auch dieses Wissenschaftssystem wird durch die Exzellenzstrategie von außen ganz anders betrachtet. Diese Gutachter und Gutachtenden, die bei den Ortsbesuchen dabei gewesen sind, haben immer wieder ihre Freude darüber zum Ausdruck gebracht und teilweise auch über ihre Überraschung, wie gut das deutsche Wissenschaftssystem aufgestellt ist. Kann man sich eine bessere Marketingstrategie für das deutsche Wissenschaftssystem vorstellen? Ich denke nicht. Ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor auch aus dem Ausland. Und das führt wiederum dazu, dass wir auch aus dem Ausland Experten und Expertinnen bekommen, die das Wissenschaftssystem jetzt mit ganz anderen Augen sehen.
Also aber ich glaube, fokussiert natürlich auf eine kleine Riege von Universitäten und Standorten. Die anderen sind aus dem Fokus dadurch auch raus?
Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass sich das auch in die über die derzeit Geförderten hinaus bewegt. Und das hat sich auch schon in der ersten Exzellenzinitiative gezeigt, wo jetzt wiederum weitere Kreise und andere Universitäten mit einbezogen werden. Und ich rechne auch damit, dass das bei der Exzellenzstrategie jetzt so ist.
Frau Stange.
Ja, also ich wollte gerade auf das Letzte nochmal ansprechen. Ich denke, das ist nicht nur ein Markenzeichen jetzt für die Universität, sondern das strahlt in das ganze Land und auch in die Wissenschaftslandschaft insgesamt aus, weil wir vielfältige Verpflichtungen haben. Ich will mal ein Beispiel nennen. Die TU Dresden ist stark im Bereich der Material- und Werkstoffwissenschaften. Auch die Technische Universität in Chemnitz hat darin einen Schwerpunkt. Und dadurch, dass wir in der TU Dresden auch exzellente Wissenschaftler haben, die dann auch kooperieren mit dem Partner in Chemnitz und dadurch auch dort Potenziale gehoben werden in dem Bereich der zum Beispiel Leichtbauallianz, die wir in Sachsen gegründet haben. Das ist so ein Beispiel, nur ein kleines Beispiel, wo diese Exzellenz der einen Universität und das Anziehen, das Attrahieren auch von internationalen Wissenschaftlern allen ein Stück nutzt.
Gleichzeitig aber, wir haben schon mehrfach ja angesprochen, dass die TU Dresden die letzte ist, die noch übrig geblieben ist. Ich spreche nochmal auf die Leipziger Forscher an, die im Verfahren ins Hintertreffen geraten sind, wo sie als Land gesagt haben, okay, das ist so ein gutes Projekt, das müssen wir jetzt verstärkt unterstützen. Da ging es um den Kampf gegen Adipositas, gegen Fettleibigkeit. Wie würden Sie sagen, wie stark ist dadurch aber jetzt doch die Politik wieder gefragt, bestimmte Projekte zu unterstützen, damit sie eben nicht ins Hintertreffen geraten?
Also wir haben schon nach der ersten Exzellenzinitiative 2006, 2007 eine eigene Landesexzellenzinitiative aufgelegt, um die als Stärke, als forschungsstark herauskristallisierten, aber eben noch nicht in die Kategorie Exzellent eingeordneten, um denen die Chance zu geben, sich weiterzuentwickeln und nicht abgehängt zu werden. Denn es besteht ja dann auch die Gefahr, dass man sehr gute Wissenschaftler verliert in so einem Wettbewerb. Und das hat sich ungeheuer bewährt. Das hat sich in Leipzig bewährt. Also der Standort ist der Standort für Lebenswissenschaften heute. Definitiv. Und sie sind gut aufgestellt, aber noch nicht gut genug, um in dem Exzellenzwettbewerb jetzt punkten zu können. Und
das deswegen heißt, das würden Sie haben wir eigenen Standorten sagen, das war es eben noch nicht so weit?
Das war noch nicht so weit. Ich war ja dabei gewesen. Ich war bei der Verteidigung dieses Clusters dabei und sie haben wirklich alles gegeben, was sie konnten. Und sie wissen aber jetzt auch aus der Begutachtung und aus der Rückmeldung von den Experten, was sie besser machen können und was sie besser machen müssen. Und deswegen haben wir jetzt auch wieder Geld in die Hand genommen mit der Universität gemeinsam, genauso wie an der TU Chemnitz, um ihnen sozusagen nicht den Boden unter den Füßen wegzuziehen, sondern ihnen zu sagen, das ist stark und das muss weiterentwickelt werden. Und das ist jetzt eigentlich der Antrieb für die Cluster und die Forschungsgebiete, die in dieser Runde der Exzellenzcluster nicht punkten konnten.
Mhm. An dieser Stelle eine kleine Anmerkung von Professor Ulrich Schweitzer, der uns von der Rheinisch-Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn auch eine Mail geschrieben hat mit dem Hinweis, es wird ständig gesagt, Dresden sei die einzige ostdeutsche Universität, als jemand, der lange an der Charité im Osten Berlins Osttarif gearbeitet hat, jetzt an der Uni in Bonn lehrt, kann er das nicht verstehen, dass Berlin scheinbar nicht in Ostdeutschland liegen soll. Wir nehmen natürlich Berlin mit in die Ostriege auf, aber dennoch ist es eine gewisse Schieflage, die ja immer wieder auch bedauert wurde im Laufe dieses Verfahrens. 00800 446 4464 ist die Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie sich beteiligen mögen. Und wir haben in der Leitung eine Hörerin. Schönen guten Tag.
Guten Tag, hören Sie mich?
Ja, wir können Sie sehr gut hören.
Ah, guten Tag, Anne-Kathrin Schumann, genau.
Sie aus rufen Dresden. Uns aus Dresden an. Wunderbar.
Aus Dresden, ja, ich lehre allerdings nicht an der TU. Ich hatte vorhin angerufen, weil ich verfolge eigentlich die Nachrichten über dieses Exzellenzprogramm seit Jahren immer nur am Rande, ne? Und ich komme aus Ostdeutschland und habe in Leipzig studiert, später in Saarbrücken an der Uni gearbeitet und es ist immer sehr ärgerlich. Man fühlt sich, es trifft einen schon irgendwie emotional, wenn man immer hört, es ist eine einzige Universität. Also ich persönlich zähle tatsächlich Berlin nicht dazu. Und es sind generell ja in diesem Exzellenzprogramm hat man so ein bisschen den Eindruck, ich habe jetzt die Details, muss ich dazu sagen, nicht überprüft. Man hat das Gefühl, es sind schon in der Regel die üblichen Verdächtigen. Ne? Also es sind zwei Universitäten in München, es ist in Ostdeutschland die TU Dresden, es sind noch ein paar andere Universitäten, das KIT in Karlsruhe und Das ist gut, ja, aber man hat schon das Gefühl, dass durch dieses Exzellenzprogramm, es ist ja auch beabsichtigt, eine Elitenbildung zu erreichen. Es werden aber natürlich, finde ich, durchaus Ungleichheiten auch verstärkt im Wissenschaftssystem, ne? Weil die Universitäten, die nicht in dieses Exzellenzprogramm reinkommen, wenn wir jetzt zum Beispiel an Ostdeutschland denken, das sind in der Regel finanzschwache Bundesländer, wo im Bildungssystem extrem gespart wird. In den meisten Universitäten würde ich mal vermuten, es ist sehr schwer, wenn überhaupt unmöglich, überhaupt so einen Antrag zu schreiben oder an diesem komplexen Verfahren teilzunehmen. Und bei aller Elitenförderung und Exzellenz, die man natürlich braucht, wenn man international mithalten möchte, würde man sich schon wünschen, dass auch dafür gesorgt wird, dass Forschung und Lehre in der Breite auf einem anständigen Niveau möglich sind. Ne? Also es wird seit Jahren über die Ausdünnung des wissenschaftlichen Mittelbaus diskutiert und so weiter. Das sind alles bekannte Themen. Und
ja, und an Katrin Schumann,
dann finde ich das immer, ein bisschen ehrlich gesagt, ein bisschen unerfreulich, dass man dann sozusagen, wie gesagt, auf die üblichen Verdächtigen sich immer so fokussiert. Ich meine, die
an Katrin Schumann, ich würde das ganz gerne in die Runde auch noch geben, denn das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Welche Chance haben auch die Kleineren? Sind es immer die üblichen Verdächtigen? Lena Engel hier von der AStA in der Uni in Bonn hat ja auch schon darauf hingewiesen, wir müssen eigentlich erstmal einen Grundstock schaffen, damit von da ausgehend alle auch gleich die gleichen Chancen haben, sich aufzubauen. Wenn wir auf das komplette Verfahren schauen, das ja wirklich schon sehr, sehr lange läuft, hatten kleine Universitäten da überhaupt an irgendeinem Punkt die Möglichkeit, zu den Eliten aufzusteigen? Und da möchte ich Professor Oliver Kraft auch ansprechen als Vizepräsident für Forschung des Karlsruher Instituts für Technologie. Sie haben das ja alles durchlebt und haben Ihr Institut auch mit aufgebaut. Wie schwierig war das? Schafft das eine kleine Uni, eine kleine Institution?
Naja, ich meine, aktuell ist ja die Uni Konstanz dabei. Richtig. Ich glaube, das ist die kleinste von den 11. Die haben es geschafft und die sind lange dabei. Die sind einfach in den Themen, die sie bearbeiten, sind halt nicht alle, deshalb klein, sind sie einfach spitze und zwar auch im internationalen Standard. Und deshalb aus meiner Sicht auch zu Recht dabei. Also ich glaube, das ist kein grundlegendes Problem und das zeigt der Wettbewerb auch. Ich meine, dass es die üblichen Verdächtigen sind, liegt ein bisschen in der Natur der Sache. In den USA würde man sich ja auch nicht darüber beklagen, dass die üblichen Verdächtigen eben Stanford und MIT und wie sie alle heißen eben sind.
Das heißt, es gab von Anfang an eine bessere Voraussetzung für bestimmte Universitäten?
Naja, wenn es um Exzellenz geht, ich meine, dann wird halt schon geschaut, wo sind sie forschungsstark, auch in der Auswahl der Cluster. Da ging es natürlich um ein gutes Forschungsprogramm in dem Antrag des Clusters, aber auch, es wurde bewertet, wie gut sind die 25 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die diesen Cluster tragen, international ausgewiesen. Das war ein sehr starkes Kriterium. Und das heißt natürlich, dass eine Grundlage da sein muss. Und dann kommt man eben bei den üblichen Verdächtigen raus. Was ich allerdings in dieser Diskussion wirklich bedauere, ist, dass das eine gegen das andere ausgespielt wird. Ich glaube, wir sind uns alle einig, die im universitären Bereich arbeiten, ist, dass wir an den Universitäten genauso wie an anderen öffentlichen Einrichtungen einen großen Investitionssanierungsstau haben, dass insbesondere die Lehre darunter leidet, weil es da um Hörsäle und andere Infrastrukturen geht. Das heißt, dieses Problem aber jetzt mit dem Exzellenzwettbewerb zu vermischen, halte ich für falsch. Natürlich darf die Politik sich nicht zurücklehnen und sagen, ja, wir haben die Exzellenzstrategie jetzt angeschoben und geben da 150 Millionen Euro ins System pro Jahr und damit ist alles gut. Also ich glaube, das eine darf das andere nicht aufwiegen. Dass da was getan werden muss, ist aus meiner Sicht ganz klar. Und da muss man natürlich aber auch nochmal in das föderale System hineinschauen. Wenn ich sagen darf, Baden-Württemberg hat 4 Unis durchgebracht und wir haben in den letzten Jahren insgesamt im Land eine sehr positive Erfahrung gemacht. Natürlich geht immer mehr, aber es liegt dann schon auch an der Umgebung und den Voraussetzungen, die geschaffen werden.
Das heißt, das ist auch viel Landespolitik mit im Spiel und Förderung. Wir haben mehrere Hörer, die auch fragen, was sind eigentlich die wirklichen Kriterien für die Exzellenz? Was macht eine Exzellenz-Uni auch aus? Und liegt es möglicherweise auch am Themengebiet? Also welche Themen sind da in der Förderung sehr stark? Herr Marino Freistedt hat uns angerufen aus Hamburg. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag, Freistedt aus Hamburg. Allerdings gerade im Auto unterwegs. Meine Frage ist teilweise schon beantwortet, weil in der Zwischenzeit ja durchaus einige Themenbereiche der Cluster angesprochen werden. Aber vielleicht kann man das noch etwas verdeutlichen. Ich bin im Schulbereich in der Schulaufsicht tätig und häufig fragen uns dann die Schulleiter, welche Universitäten kann man empfehlen? Und vielleicht könnten da aus den jetzt 11 gewählten oder aus den 19 in der Beantragung stehenden Universitäten mal so Themenbereiche genannt werden, die es auch für einen Zuhörer etwas verdeutlichen, was denn an Exzellenzthemen dann entsprechend ausgesucht wurden.
Das geben wir an Martina Brockmeier weiter, die Vorsitzende des Wissenschaftsrates, die noch am Telefon zugeschaltet ist. Frau Brockmeier, kann man das kurz skizzieren? Welche Themenbereiche sind es, die da jetzt prämiert wurden?
Nein, also ich glaube nicht, dass, um die Frage ganz klar zu beantworten, das wäre etwas schwierig, jetzt die einzelnen Cluster, die Universitäten mit eingebracht haben, als Voraussetzung. Aber Frau Stanger hat es ja schon gesagt in der Sendung, die Exzellenz ist nicht nur in der Forschung dieser Cluster zu sehen, sondern als Gesamtuniversität. Da
Deswegen möchte ich die Frage etwas anders beantworten. Zum einen haben wir ganz kleine Universitäten wie die Universität Konstanz, das wurde eben schon angesprochen, die in den Bereichen dann ihre Exzellenz vorgezeigt hat. Das sind Geisteswissenschaften, das sind Sozialwissenschaften, das sind andere Bereiche, die Ornithologie und andere Dinge, die hier eine Rolle spielen. Und dann haben wir technische Universitäten wie die TU Dresden, die natürlich in den Ingenieurswissenschaften vielleicht etwas stärker sind und in anderen Bereichen. Und dann haben wir Volluniversitäten wie Hamburg zum Beispiel oder Heidelberg, die alle Disziplinen vertreten, an denen sie von der Medizin bis hinunter zu den Geistes- und Sozialwissenschaften letztendlich alles finden. Und auf dieser Basis haben die Universitäten sich beworben. Also man kann jetzt nicht sagen, dass eine Universität aufgrund einer einzelnen Disziplin tatsächlich gepunktet hat. Die Cluster sind sehr in den Bereichen, die wir haben, verteilt gewesen und sie waren die Voraussetzung. Aber das reichte nicht aus. Eine Universität musste schon beweisen und zeigen, dass sie ihre Exzellenz in der Breite auslebt. Also es sind nicht nur die Cluster, sondern darüber hinausgehend die gesamte Universität, die ihre Exzellenz aufzeigen musste.
Herr Freistedt, also keine klare Antwort, die man da geben kann. Dennoch möchte ich nochmal aufgreifen, was auch viele Hörerinnen und Hörer offensichtlich beschäftigt. Das ist nämlich das Verfahren selbst. Inwieweit möglicherweise Drittmittelbewertung eine Rolle gespielt hat, war da eine Frage. Und auch, ob die Gutachten öffentlich einsehbar sind. Frau Brockmeier, wie klar einsichtig ist das ganze Verfahren und eben auch die Gutachten und die Bewertung?
Es gab im Vorfeld Förderkriterien, die den Universitäten zugestellt wurden. Die sind öffentlich zugänglich. Da bezieht man sich auf die Qualität der Forschung auch, und das ist vielleicht wichtig, auf die Qualität der Lehre oder wie die Ergebnisse dann in die Gesellschaft hineingetragen werden oder welche Forschungsinfrastrukturen also quasi für die Lehre zur Verfügung, für die Forschung zur Verfügung stehen. Das ist eine. Sie können die Gutachten hinterher einsehen. Die Publikationen, Drittmitteleinwerbung, all diese Dinge haben eine Rolle gespielt. Das hatte ich vorhin ja schon gesagt, insofern auch wissenschaftsgeleitet, die Bewertung und auch darauf aufbauend dann, wie eine Universität sich das vorstellt, aus diesen Begutachtungsberichten tatsächlich auch das sehen. Die Transparenz ist, glaube ich, für die Antragstellenden, aber auch für diejenigen, die hinterher sehen möchten, wie dieser Prozess zustande gekommen ist, sehr gut nachvollziehbar.
Das Rennen um den Titel. Ich höre, da wird nochmal Luft geholt. Leider geht diese Sendung aber schon ihrem Ende entgegen. Das Rennen um den Titel, wie die Exzellenzstrategie Forschung und Lehre verändert. Darüber haben wir heute hier gesprochen in Campus und Karriere an diesem Samstag. Ich bedanke mich bei Ihnen allen, dass Sie mitgemacht haben. Eva-Maria Stange, Lena Engel, Professor Oliver Kraft und Martina Brockmeier, die hier mit uns diskutiert haben. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch ein angenehmes Wochenende.